Die Krise der Pandemie sei so real, so umfassend, so tiefgreifend, da dürfen wir keine Zeit verlieren. Die Pandemie zwinge uns, ökologische und ökonomische Rücksichtslosigkeiten einzugestehen, die Ausbeutung von Mensch und Natur nicht länger zu dulden. So warnt Caroline Ehmke in ihrem Buch Journal, ein Corona-Tagebuch. Begonnen hat sie es vor gut einem Jahr für die Süddeutsche Zeitung. Sie schrieb daran bis Ende November 2020 und ihr Buch ist die Chronik eines Ausnahmezustands, der keine Ausnahme mehr ist. Jetzt erscheint Journal im S. Fischer Verlag und Caroline Ehmke ist bei mir auf rbb Kultur zu Gast. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ganz herzlichen Dank.
Frau Ehmke, in Ihrem Buch schreiben Sie, Zitat, es ist die Gegenwart, die mich umtreibt. Jeden Tag, wie sie sich verwandeln, ist in etwas, das mir gehört, wie ich handlungsfähig, zugewandt, wach bleiben kann. Wie verwandeln Sie diesen Tag in etwas, das Ihnen gehört?
Jetzt heute konkret, meinen Sie?
Ja.
Also zunächst einmal, indem ich das, was Sie gerade gespielt haben, was ich nicht kannte, sofort mir nochmal anhören will.
Das Opus 109 von Felix Mendes und Bartholdy.
Ja, genau. Also eine ganz, ganz wunderbare Einspielung. Und damit kommen wir auch schon zu was Allgemeinerem Ihrer Frage, nämlich, dass für mich eigentlich im Verlauf der Krise immer wichtiger geworden ist, diesem Rhythmus der Krise was entgegenzusetzen, also mir Auszeiten zu suchen, die ja hinausweisen aus vielleicht der Angst oder der Sorge oder der Belastung, die diese Krise auch mit sich bringt. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein und ich glaube, für jeden individuell sind das wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Praktiken. Und für mich war es einerseits die Musik, und zum anderen wirklich die Hinwendung zu FreundInnen. Also das, während wir ja gerade genötigt waren, allein zu sein oder isoliert zu sein, war für mich ausgesprochen wichtig, dem nicht nachzugeben sozusagen, sondern weiter nach Gesten und Praktiken der Freundschaft zu suchen.
Wie haben Sie das getan, Frau Ehmke? Oder wie tun Sie das? Ist ja immer noch so. Man kann ja spazieren gehen oder sich virtuell sehen. Aber
genau, also spazieren gehen ist sicherlich eines gewesen. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, von welcher Phase der Krise wir sprechen. Also ob wir von dem ersten Lockdown sprechen, vom Sommer, vom zweiten Lockdown oder von jetzt. Also bei gutem Wetter war natürlich das Spazierengehen eine Option. Ich bin auch Bull spielen gegangen. es gab natürlich auch einfach so etwas wie ältere Menschen, die in ihrer Wohnung geblieben sind und sich vielleicht auch gar nicht unbedingt getraut haben, spazieren zu gehen, einfach mal mit dem Fahrrad zu deren Wohnung zu fahren und von außen, von der Straße aus Zeichen zu geben und Schilder hochzuhalten und Signale zu geben. Also ich glaube, es gibt ja ein ganzes Spektrum und wir dürfen uns nur eben nicht einschnüren lassen durch diese Pandemie. Das ist, glaube ich, wichtig, sondern wir müssen immer wieder, immer noch suchen nach Gesten, die solidarisch sind und die zu FreundInnen hinweisen.
Sie gehen gerne spazieren, das haben Sie gerade gesagt, nicht unbedingt nur als Freizeitaktivität, sondern auch als Aufgabe, als Erkundung, als Beobachtung. Das haben Sie schon getan, als Sie noch als Reporterin weltweit unterwegs waren, in Krisengebieten auch, um sich dann dort einen Überblick zu verschaffen, einzutauchen in das Leben und Denken dort. Was erleben Sie in Berlin dieser Tage?
Ich bin jetzt, natürlich ist das eine der Dinge, die mir auch jetzt noch wichtig ist, also Sie haben das eben beschrieben, das Rausgehen, das in andere Gegenden gehen. Und ich glaube, die größte Sorge, die eben jemand wie ich jetzt hat, ist, dass diese Pandemie uns den Blick immer weiter verengt, dass es immer nationalistischer wird, also es dann noch kleiner, immer provinzieller wird, nur noch die eigene Nachbarschaft oder dann eben auch nur noch der eigene Haushalt relevant wird. Und ich glaube, dazu muss man ausbrechen, sei es dadurch, dass man eben Spaziergänge macht oder rausgeht oder Fahrradtouren macht oder sei es einfach auch, dass man den Blick immer wieder in die Welt weitet und nicht nur sich mit sich selbst beschäftigt. Also dieser Autofokus ist, glaube ich, das, was mir als Person, aber eben auch politisch am heikelsten erscheint.
Ich bemerke selbst an mir oder auch an meinem Umfeld, dass ich zunehmend müde werde nach diesem Jahr, dass man sich, wie Sie es beschreiben, sich auch einengt, einigelt, nur noch auf sich schaut, dass der Tag gut wird und der unmittelbaren Umgebung vielleicht ein Licht schenkt, ein bisschen Zuversicht. Haben Sie denn den Eindruck, dass in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, die Fähigkeit zur Empathie abnimmt?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube schon, wenn wir uns erinnern, von vor einem Jahr, da war mindestens ich doch auch recht berührt und auch verzaubert, dass es endlich ein politisches Vokabular gab, das ja von Solidarität sprach, von Fürsorge, von fast Care-Ethik, hatte man den Eindruck. Und das muss ich sagen, diese Ressource Solidarität und die Ressource Empathie scheint mir immer knapper geworden zu sein. Immer engstirniger, immer selbstbezogener. Und das ist, glaube ich, was, dem man sich jetzt auch mal deutlicher widersetzen muss, so groß die Sorgen auch sind. Und also alle von uns, gerade die, die in der Kultur arbeiten, natürlich sind wir alle besorgt. Ja, aber so ein bisschen finde ich, den Fokus wieder zu öffnen in zu anderen hin und in andere Gegenden hinein, das wäre dringend nötig.
In Journal, in Ihrem Buch empfehlen Sie konkret etwas. Sie empfehlen, jede Woche mindestens einmal sich etwas vorzunehmen, das einen wieder auffüllt. Jede Woche mit jemandem oder für jemanden etwas Übermütiges, Herzerwärmendes, Albernes, Aufregendes, Beglückendes zu tun. Ganz gleich, wie viel Kraft es kostet. Was war das letzte Herzerwärmende, Übermütige, Beglückende, das Sie getan haben?
Ich bin mit der Bahn nach Frankfurt gefahren zu einem Freund, der dort lebt und von dem ich glaubte, dass er etwas Ablenkung gebrauchen kann oder Zuspruch gebrauchen kann, bin einmal mit ihm am Main auf und abgelaufen und wieder zurückgefahren.
Also im Prinzip, man sieht sich und nimmt viele Stunden Zugfahrt in Kauf.
Ja, genau. Also einfach sozusagen, was man natürlich normalerweise nie machen würde, wenn man jetzt nicht noch einen Abend da verbringt oder da übernachtet. Das geht natürlich im Moment alles gar nicht. Aber gleichzeitig, wenn man das Gefühl hat, es tut jemandem gut oder es tut Not oder es ist ein richtiges Zeichen, sich einfach auch mal ein Bein wieder auszureißen für andere.
Sie haben es gerade angesprochen, dass die Situation für die Kulturschaffenden sehr, sehr schwierig ist derzeit. Jetzt mal den Blick aufweiten auf unsere Gesellschaft. Was befürchten Sie, wenn wir keine gemeinsamen Erlebnisse mehr haben, wie Konzerte, Theaterbesuche oder auch einen Besuch in einem Fußballstadion? Das würde ich jetzt mal dazu nehmen.
Ja, also nehmen wir vielleicht erstmal die Kultur. Ich glaube, dass das, was wir im Moment erleben an digitaler Simulation von Kultur, ich mache das ja auch, also ich mache auch Lesungen irgendwie im Livestream, aber das kann kein Ersatz sein, weil ich schon es für wirklich existenziell halte, mit anderen gemeinsam in einem Raum zu sitzen, in einem Ort zu sitzen und einerseits ein Gemeinschaftserlebnis zu haben, also wenn man ins Theater geht oder wenn man ein Konzert hört, aber zum anderen auch sich anders auch der Musik, nehmen wir jetzt mal die Musik als Beispiel, weil sie uns beiden ja so nahe ist und so wichtig ist. Ich setze mich natürlich in einem Konzert, in einem Raum auch ganz anders aus. Also ich kann nicht, sobald es mir nicht gefällt oder ich vielleicht Musik beim ersten Hören noch nicht verstehe, ist ja die Gefahr, wenn ich es online höre, dann klicke ich eben weg. Dann schalte ich eben aus.
Lenken sich ab, ja. Mhm.
Ja, ich bin sozusagen bequemer oder die Neigung, bequemer zu sein, wird stärker genährt online. Wohingegen, wenn ich im Konzertsaal sitze, gibt es natürlich auch einen sozialen Druck. Da kann ich ja nicht gleich aufstehen und rausgehen, wenn mir irgendwas gerade mal zunächst noch nicht einleuchtend erscheint. Und ich glaube, dass das Kultur auch eben immer sein muss. Also es ist eben nicht nur Unterhaltung, sondern es ist auch sich irritieren zu lassen, sich auszuliefern, etwas, was man vielleicht noch nicht sofort einem eingängig ist und darüber dann auch zu wachsen im Hören, zu wachsen in der Empathie, zu wachsen in der Nachdenklichkeit. Und insofern glaube ich schon, dass wir im Moment auf was wirklich Existenzielles verzichten müssen, dass uns etwas genommen wird, das uns miteinander verbindet, aber eben auch wachsen lässt.
Ich habe kürzlich von einem Philosophen gelesen, ich weiß den Namen nicht mehr, der sagte, in ein Konzert gehen wir als Individuen hinein und kommen als Gruppe wieder heraus. Sie beobachten in Ihrem Buch Journal, oder wollten Sie dazu noch was sagen?
Nee, ich dachte gerade nach, ob das so ist. Also ich glaube, sicherlich, dass das einer der aufregenden Momente auch von Konzerten oder auch von Theater ist, dass man natürlich danach, also um jetzt mal ein blödes Beispiel zu nehmen, also mir ist noch schon mal, ich habe mal bei, ich glaube, Mahlers siebte Staatskapelle und Gielen hat dirigiert, ich glaube, ja, einfach einem wildfremden Menschen, der neben mir in der Philharmonie saß, einfach die Hand gedrückt, ja, vor lauter Aufregung. Und also insofern, das wäre jetzt ein Beispiel für E-Zitat, also dass es einen natürlich mit Menschen verbindet, die man nicht kennt und man sich darüber dann auch auseinandersetzen kann.
Auf RBB Kultur spreche ich mit der Journalistin und Publizistin Caroline Ehmke. Ihr Buch Journal, Tagebuch in Zeiten der Pandemie ist gerade im S. Fischer Verlag erschienen. In diesem beobachten Sie auch gute Seiten an der Pandemie, dass die guten Leute deutlicher zu erkennen sind. Wer sind diese guten Leute?
Ja, das kann ganz, ganz Verschiedenes sein. Also in meinem Beispiel in dem Buch ist es ein Polizist aus Kreuzberg, den ich kenne und wahnsinnig gern mag. Und an manchen düsteren Tagen suche ich dann auch einfach den Kontakt, weil es mir sofort besser geht, wenn ich ihn sehe oder wenn ich ihn spreche. Und ich habe das aber schon insgesamt so wahrgenommen, dass sich die Konturen von Personen gleichsam schärfen. Also dass manche Menschen einfach ja auch deutlicher darin geworden sind, wie gut sie sind, wie zugewandt, wie empathisch, wie solidarisch und ja, und manche sich vielleicht auch wegducken oder kleiner werden in so einer Krise. Das kenne ich jetzt aus anderen Krisenregionen der Welt auch, dass sie manchmal Dinge einfach verstärken und das habe ich so auch wahrgenommen in dieser Zeit jetzt.
Ich möchte mich gerade sehr darauf fokussieren, das Positive herauszuarbeiten, auf positive Dinge zu sehen, weil es ist erdrückend, die Situation für alle. Was können wir denn aus dieser Pandemie lernen, Frau Ehmke?
Ja, ich glaube, wir haben ein paar Dinge vorgeführt bekommen, die wirklich wichtig sind, dass wir sie beibehalten oder dass wir uns daran erinnern. Das erste ist, glaube ich, dass wir gesehen haben, dass man eben in der Gesellschaft auch eine soziale Grammatik braucht. Man braucht bestimmte wohlfahrtsstaatliche Institutionen. Man braucht eine bestimmte organisierte institutionelle Fürsorge im Gesundheitswesen. Und es lassen sich diese Strukturen nicht beliebig abbauen durch Neoliberalisierung oder Privatisierung, sondern wir haben in der Krise gesehen, dass die Gesellschaften besonders gut oder besser durch die Krise gekommen sind, in denen es ein starkes Gesundheitswesen gab. Und das ist, glaube ich, eine der Erkenntnisse, Klammer auf. Man würde sich natürlich wünschen, dass die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, auch dementsprechend bezahlt würden. Aber das ist, glaube ich, etwas Positives gewesen. Ich glaube auch, dass wir eine Einsicht, die wir im Angesicht der Klimakrise brauchen, nämlich das Denken in Modellen, das Denken mit Zeit, das Denken in Dringlichkeit, das wir jetzt vorgeführt bekommen haben, also jedes Mal bei diesen elenden Ministerpräsidentenkonferenzen, konnten wir ja sehen, dass wenn sie nicht gehandelt haben, wie teuer dieses Zögern einen kommt, 2 Wochen später, 4 Wochen später, 6 Wochen später. Und dasselbe ist genau das, was wir brauchen bei der Klimakrise.
Sie haben in Ihrem Buch auch schon angedeutet, dass Sie sich darauf einstellen, dass er ja bis zum Sommer 2021 anhalten würde. Wie ist denn jetzt Ihre Einschätzung heute, Ende März 2021?
Tja, das hängt für mich schon sehr davon ab, wie gefährlich weitere Mutanten werden. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das ist ja im Moment auch so ein bisschen nur ein Szenario, das wir aus Indien hören. Es gibt weitere Mutanten. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob die bisherigen Impfstoffe gegen die auch wirken. Also ich glaube, davon hängt es ab, ob das bisherige Szenario, das im Herbst 2021 mindestens in Deutschland allen, wie das so schön heißt, Impfangebot hatten. Ich finde die Formulierung so kurios. Aber damit ist es natürlich global noch nicht vorbei. Also ich glaube, wir müssen auch aufhören, nur auf dieses Land zu schauen, sondern müssen auch ja einfach bedenken, dass es ungleichzeitig im internationalen Raum statt hat.
Frau Ehmke, Sie werden für Ihr Engagement für Minderheiten mit dem Rosa Courage-Preis 2021 ausgezeichnet. Was heißt das für Sie? Sehen Sie es auch als Aufgabe wie 2016, als Sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen haben?
Ich sehe das immer als meine Aufgabe. Ich bin ja sozusagen ganz altmodisch vielleicht einfach Universalistin und ich setze mich immer mit meinem Schreiben und meinem Tun hoffentlich für Menschenrechtsfragen insgesamt ein. Und der Rosa Courage Preis freut mich jetzt wirklich sehr.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Aber ich fand eben auch sehr schön, dass die Begründung in dem Fall eben war, dass ich mich einsetze für LGBTIQ, aber auch Hinweise gebe auf andere Diskriminierungsformen und andere Ausgrenzungsformen wie Rassismus und Antisemitismus. Und ich glaube, diese Mechaniken der Ausgrenzung interessieren mich immer.
Mit Caroline Ehmke habe ich auf rbb Kultur gesprochen. Gerade ist ihr Buch Journal im S. Fischer Verlag erschienen. Und vielen Dank für Ihre Zeit heute Nachmittag. Danke fürs Gespräch.
Ganz herzlichen Dank an Sie.